für ihr am Livestream oder für ihr, die das erste Mal vielleicht hier in unserer Kirche sind. Wir machen uns im Moment Gedanken darüber, über die DNA der Kirche. Darum ist auch unsere Kirche hier vorne, also nicht unsere Kirche, sondern eine Kirche hier vorne dargestellt. Und wir wollen anhand von einem Buch aus der Bibel, das ist die Apostelgeschichte, das ist so, wo beschreibt, wie die erste Kirche eigentlich war, wenn wir ein bisschen darstellen, wie denn Menschen damals gelebt haben, was ist so ein bisschen das Kennzeichen von den ersten Christen von der Kirche. Und heute ist es ein bisschen ein längerer Abschnitt, den wir miteinander anschauen. Und zwar habe ich dir, dass um die Person, die selber geht, heute selber gerade da ist und dann auch zu euch noch redet. Versetzt euch einmal in folgende Situation. Ihr seid jetzt der Hohe Rat, der Hohe Rat, und der Stephanus wird jetzt dann gerade zu euch predigen. Weil er ist sehr herausgefordert, der Stephanus, nämlich man hat ihn angeklagt, man hat irgendwie Leute gesucht, die ihn verleumden, weil das hat einigen nicht so gepasst, dass er mit Jesus leben will und will, was ernst meint. Für viele war er ein Spinner gewesen. Und einige sind halt dann, weil sie so es ernst gemacht haben mit dem Glauben, sind sie wirklich verfolgt worden. Und so heisst es, dort, also da, heute, traten Zeugen gegen Stephanus auf, die man vorher bestochen hatte. Also ich muss euch leider das jetzt unterstellen, dass das so ist. Dass ihr jemanden bestochen habt, damit jetzt er da dann auftreten kann. Dieser Mensch, so behaupten sie, wendet sich in seinen Reden ständig gegen den heiligen Tempel und das Gesetz Gottes. Wir haben selbst gehört, dass er gesagt hat, Jesus aus Nazareth wird den Tempel abreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Die Mitglieder des Hohen Rates blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Und der hohe Priester fragte Stephanus, stimmt es, was die Männer hier von dir behaupten?
Brüder und ehrwürdige Väter, hört auf mich. Unser herrlicher Gott ist unserem Vorfahr am Abraham in Mesopotamien erschienen, bevor der auf Haran gezogen ist. Gott hat ihm geboten, verlass deine Heimat und deine Verwandten, und gang in das Land, das ich dir zeigen werde. Da hat der Abraham das Land der Chaldäer verlassen und ist nach Haran gegangen und hat dort gelebt, bis sein Vater gestorben ist. Dann hat Gott ihn da an, in das Land geführt, in dem wir heute leben. Aber Gott hat ihm kein Erbe dort zugewiesen, nicht einen einzigen Fussbreit Land. Er hat ihm aber versprochen, dass das ganze Land einmal ihm und seinen Nachkommen gehören sollte. Obwohl der Abraham bis zu dem Zeitpunkt noch gar kein Kind hatte. Gott hat ihm aber auch gesagt, dass seine Nachkommen in ein fernes Land werden müssen leben, wo sie 400 Jahre lang als Sklaven ausgebeutet werden würden. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie versklavt, hat Gott gesagt. Und am Ende werden sie kommen und mich da an dem Ort arbeiten. Damals hat Gott am Abraham auch den Bund von der Beschneidung gegeben. Und so ist der Isaac, der Sohn von Abraham, beschnitten worden, wo er 8 Tage alt war. Der Isaac ist der Vater von Jakob geworden und der Jakob der Vater der 12 Patriarchen vom jüdischen Volk. Die Söhne von Jakob waren eifersüchtig auf ihre Brüder, den Josef, und haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber Gott hat ihn nicht allein gelassen und ihn aus seiner grossen Not gerettet. Er hat ihm das Wohlwollen vom Pharao geschenkt, vom König von Ägypten, und ihm grosse Weisheit verliehen, sodass der Pharao ihn zum Statthalter über ganz Ägypten ernennt und ihm die Verantwortung über alle Angelegenheiten vom Palast übertragen hat. Dann ist eine grosse Hungersnot über Ägypten und Kanaan gekommen. Unsere Vorfahren sind in eine grosse Not geraten. Sie haben nämlich nichts mehr zu essen gehabt. Der Jakob hat gehört, dass es in Ägypten noch Getreide gegeben hat und hat darum seine Söhne nach Ägypten geschickt, um davon etwas zu kaufen. Als sie dann zum zweiten Mal nach Ägypten gekommen sind, hat der Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Und auch der Pharao hat von dem erfahren. Der Josef hat seinen Vater Jakob und alle seine Angehörigen nach Ägypten holen lassen. Insgesamt sind das 75 Personen gewesen. Auf das aber ist der Jakob nach Ägypten gezogen und ist auch dort gestorben, wie auch alle seine Söhne. Sie sind nach Sichem gebracht und dort ins Grab hineingelegt worden, wo der Abraham von den Söhnen von Hamros in Sichem gekauft hat. Wo sich das Versprechen, wo Gott am Abraham gegeben hat, erfüllt hat, ist das Volk von den Israeliten in Ägypten sehr gross geworden. Ein anderer Pharao hat den Thron von Ägypten bestiegen und er hat nichts vom Josef gewusst. Er hat Böses gegen das Volk geplant und hat unsere Väter gezwungen, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, sodass sie sterben mussten. In dieser Zeit ist der Mose geboren worden, ein schönes Kind in Gottes Augen. 3 Monate haben seine Eltern daheim für ihn gesorgt. Wo sie ihn schliesslich aussetzen mussten, hat ihn die Tochter vom Pharao gefunden und ihn wie ihren eigenen Sohn aufgezogen. Der Mose ist in allen Weisheiten der Ägypter unterrichtet worden und ist aufgewachsen zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann. Als er dann 40 Jahre alt war, hat er eines Tages beschlossen, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Unterwegs hat er gesehen, wie ein Ägypter einen Israelit misshandelt hat. Der Mose ist ihm zu Hilfe gekommen, hat ihn gerächt und den Ägypter erschlagen. Er hat angenommen, dass seine Landsleute jetzt werden erkennen, dass Gott ihn beauftragt hat, sie zu retten, aber das haben sie nicht gemacht. Am nächsten Tag hat er sie wieder besucht und hat gesehen, wie 2 Israeliten miteinander gekämpft haben. Er hat versucht, Frieden zwischen ihnen zu schliessen. Männer, hat er gesagt, ihr seid doch Brüder. Warum schlönt ihr einander? Aber der Mann, der im Unrecht war, hat den Mose auf die Seite gestossen. Wer hat dich zum Herrscher und zum Richter über uns gemacht? Hat er ihn gefragt. Willst du mich vielleicht auch umbringen, so wie die Ägypter gestern? Als Mose das gehört hat, ist er aus Ägypten geflohen und hat als Fremde im Land Midian gelebt, wo auch seine beiden Söhne geboren worden sind. 40 Jahre später ist in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in der Flamme von einem brennenden Busch an Mose erschienen. Der Mose hat es gesehen und sich gefragt, was echt das bedeuten könnte. Als er näher herangekommen ist, hat er die Stimme vom Herrn gehört. Ich bin der Gott von deinen Vätern, der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Da hat der Mose vor Angst zittert und hat nicht gewagt, anzuschauen. Der Herr hat zu ihm gesagt, zieh deine Sandalen aus. Du stehst nämlich auf heiligem Boden. Ich versichere dir, dass mir das Leid von meinem Volk in Ägypten nicht verborgen geblieben ist. Ich habe ihre Schreie gehört und bin gekommen, um sie zu retten. Und jetzt gang, ich sende dich nach Ägypten. Und so hat Gott den Mann zurückgesendet, wo sein Volk abgewiesen hat, wo sie gefragt hat, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Durch den Engel, wo ihm im brennenden Busch erschienen war, ist der Mose zu ihrem Anführer und Befreier eingesetzt worden. Und tatsächlich hat das Volk unter vielen Zeichen und Wunder aus Ägypten herausgeführt. Durchs Rote Meer und 40 Jahre lang durch die Wüste. Der Mose selber hat dem Volk erklärt, Gott wird einen Prophet wie mich aus eurem Volk erwählen. Der Mose ist in der Wüste der Vermittler zwischen dem Volk Israel und dem Engel, der auf dem Berg Sinai das Wort vom Leben mitgehät gsi. Aber unsere Vorfahren haben dem Mose nicht folgen. Sie haben ihn abgelehnt und haben auf Ägypten zurückgehen. Sie haben zum Aaron gesagt, mach uns Götter, wovor uns hergehen können. Wir wissen nämlich nicht, was aus dem Mose geworden ist, wo uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und so haben sie ein Kalb gemacht als Götz und dem haben sie Opfer dargebracht. Sie haben sich über das Werk von ihren Händen gefreut. Da hat Gott sich von ihnen abgewendet und hat sie der Anbetung von Sonne, Mond und Sternen überlassen. Im Buch der Propheten steht geschrieben, habt ihr eure Opfer während diesen 40 Jahren in der Wüste etwa mir gebracht, Israel? Nein, eure eigenen Interessen waren es und sie haben am Zelt vom Moloch, am Sternbild von eurem Gott Refan und den Götzenfiguren, die ihr euch gemacht habt, gehalten. Darum schicke ich euch weit weg in die Gefangenschaft. Noch weiter als Babylon. Unsere Vorfahren haben das Bundeszelt mit sich durch die Wüste getragen. Es ist genau nach dem Plan angefertigt worden, wo Gott dem Mose gegeben hat. Und es ist unseren Vätern weitergegeben worden. Und sie haben es unter der Führung von Josua mit ins Gebiet genommen, aus dem Gott die fremden Völker vor ihnen her vertrieben hat. Und dort ist das Bundeszelt geblieben, bis zu der Zeit von David. Der David hat Gnade gefunden vor Gott und hat ihn darum gebeten, dass er Gott einen Tempel darf bauen. Aber es war der Salomo, der das Haus schließlich gebaut hat. Aber der Höchste wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhand errichtet worden sind. Der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel unter meinen Füßen. Könnt ihr mir ein Haus bauen, wo dem gleich kommt, fragt der Herr. Könnt ihr mir eine Wohnung bauen? Habe ich nicht alles im Himmel und auf der Erde erschaffen? Starrköpfig sind ihr. Im Herzen sind ihr wie Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, auch dem Heiligen Geist euch zu widersetzen? Eure Vorfahren haben das gemacht und ihr macht es genauso. Nennt mir nur einen einzigen Prophet, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie sind sogar so weit gegangen, diejenigen umzubringen, die das Kommen vom Gerechten prophezeit haben. Der, den ihr jetzt verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr durch die Hand vom Engel, obwohl ihr sie durch die Hand vom Engel empfangen habt.
Über diese Worte von Stephanus, also er, gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte vom Heiligen Geist erfüllt fest zum Himmel auf und sah Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Und jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger zu hören, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann mit Namen Saulus. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen. Mit diesen Worten starb er. Es ist schon traurig und macht eigentlich betroffen, zu was Menschen feig sind, nur weil jemand anderes eine andere Meinung hat. Das ist eigentlich genau jetzt passiert. Gell, Andersdenken, die muss man bekämpfen, die muss man verleumden, die muss man unschädlich machen. Was für eine Tragik und das alles im Namen des Glaubens. Auch wenn man in die Geschichte hineinschaut, ist das nicht gerade ein Ruhmesblatt von der christlichen Geschichte. Und wie manches ist im Namen der biblischen Worten, angeblich meiner biblischen Worten, vollzogen worden und hat sogar Gewalt. Man hat sogar Gewalt legitimiert. Ich habe vor zwei Wochen schon mal ein bisschen aufgezeigt, dass die Verfolgung, die die ersten Christen erlebt haben, oft von den religiösen Menschen, also von sogenannten Gläubigen ausgegangen ist. Und die hat verschiedene Stufen gehabt. Zuerst hat man sie nur kritisch beobachtet. Dann hat man ihnen gedroht, dass sie den Glauben aufgeben. Dann hat man sie ins Gefängnis geworfen oder sogar Gewalt angewendet gegen sie. Und heute geht es eine Stufe weiter. Man bringt sie sogar um. Ich möchte an diesem Abschnitt nur zwei Gedanken heute ein bisschen näher erläutern. Und der erste Gedanke ist, ein echter Glaube bleibt offen für Veränderung. Gell, der Stephanus, der sitzt jetzt hier vor den Theologen und erzählt ihnen Geschichte. Die haben die schon kennt. Und die haben wahrscheinlich freudig immer wieder genickt, wo sie das gehört haben. Haben gespannt zugelassen und haben gestaunet, wie da so ein ganz herkömmlicher, unausgebildeter Theologe, der Stephanus war nicht Theologe, die ganze Geschichte von Gott weiss. Wenn wir uns fragen, wer ist Gott eigentlich, dann ja, erklären mal jemand, wer Gott ist. Und der Stephanus macht es da, indem er eine Geschichte erzählt. Und genau das ist es. Wenn wir lernen, wer Gott ist, müssen wir seine Geschichte kennen. Er hat sich in der Geschichte gezeigt und dann können wir Gott anfangen zu verstehen. Er hat sich dort offenbart, er hat sich in der Geschichte gezeigt. Und das Zeigen, das Offenbarwerden, das Sichtbarwerden von Gott, das ist immer weitergegangen. Und er hat es vor allem gezeigt, dass im Volk, an dem Volk Israel. Und das haben wir gehört vorhin. In dieser Auslegung, in dem, was der Stephanus erzählt hat, hat nichts anderes als Geschichte, die Jahrhunderte zurückliegt, hat er aufgelistet und erzählt. Und zudem hat der Hohe Rat, die Theologen, ja gesagt. Die haben gewusst, genau so ist es. Und an einem Beispiel möchte ich das vielleicht ein bisschen deutlich machen. Wie sich die Menschen immer wieder bereit sind, auch ihren Glauben zu verändern. Ich kann das einmal an einem Bild zeigen. Gott ist Gott und er bleibt auch Gott durch alle Zeiten durch. Und der Stephanus hat von keinem anderen Gott erzählt. Und am Schluss haben sie ihm, weil er den Gott ein bisschen anders interpretiert hat, haben sie ihn umgebracht. Gell, das ist eigentlich schrecklich. Aber er hat ihnen eigentlich gesagt, er hat ihnen vom Abraham erzählt, vom Urvater vom Volk von Gott, von Israel. Und er hat gesagt, der hat damals, als er mit Gott wollte Beziehung haben, und das hat Gott immer wollen, mit dem Menschen Beziehung haben, hat er, wenn er irgendwo hergekommen ist, hat er ja auch hat er einen Altar gebaut, so einen Steinhaufen, und ist dort hergesessen und hat dort Gottesdienst gefeiert. Er hat dort mit Gott geredet und Gott hat mit ihm geredet. Dann haben wir gehört von dieser langen Geschichte, das Volk war in Ägypten, in der Gefangenschaft, und Mose hat sie dann rausgeführt, nach 400 Jahren Gefangenschaft, ich muss alles ein bisschen abkürzen, aber das haben wir alles gehört in dieser Geschichte, hat Gott ihnen gesagt, baut das Zelt und immer wenn ihr euch an einem Ort ansiedelt, dann baut ihr das Zelt von der Begegnung und dort werden Menschen sein, das sogenannte Priester, Leviten, die werden dann für euch ein Opfer bringen und dann könnt ihr den Gottesdienst feiern. Und wenn sie weitergezogen sind, haben sie das Zelt, die Stiftshütte, zusammengepackt, sind weitergezügelt und haben sie dort hergebracht. Dann haben sie mitgenommen. Und das haben sie viele, viele Jahre gemacht, Jahrzehnte. Bis sie endlich in das Land gekommen sind, wo sie sesshaft geworden sind, im Land Kanaan. Und dann haben sie den ersten König bekommen, das war der David. Und der David, der hatte einen Wunsch gehabt. Er hat gesagt, ich würde gerne für Gott einen Tempel bauen. Dass die Menschen sehen, also so etwas ähnliches in der Stiftshütte, aber für etwas Festes, gemauertes. Dass alle sehen, der Tempel, da wohnt Gott. Dann hat Gott zu dem David damals gesagt, nicht du wirst bauen, sondern später dein Sohn wird einen Tempel bauen. Und das ist dann passiert. Der Nachfolger, also der Sohn von David, der König geworden ist, hat den Tempel gebaut. Und dort hat Gott einmal gesagt, da will ich mitten unter euch wohnen. Das soll ein Zeichen sein, wie damals beim Altar, beim Abraham, später mit dieser Stiftshütte und nachher jetzt mit dem Tempel. Da wollte ich mitten unter euch wohnen. Merkt ihr, das Volk hat sich immer wieder müssen ändern, wie sie Gott begegnen. Sie haben nicht können sagen, richtig Gott begegnen ist wie der Abraham, einen Steinhaufen machen, dort herknündeln und das ist das Richtige. Dann hat Gott gesagt, nein, jetzt kennt ihr eine Stiftshütte, das ist das Richtige. Und dann geht es wieder ein paar hundert Jahre und er sagt, nein, das Richtige ist jetzt der Tempel. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Und darum ist der Stephanus, haben sie ihn angeklagt, weil er hat das ein bisschen anders interpretiert, als mit dem Tempel. Und ich sage euch gerade, warum. Merken wir, die Formen ändern sich. Gott bleibt. Die Formen ändern sich, Gott bleibt. Und wenn man Geschichten anschaut, im ersten Teil der Bibel, die sogenannten Propheten, die sind im Auftrag von Gott, haben die geredet, die haben oft mit dem Leben gezahlt, weil sie den Menschen wollen sagen, Gott redet jetzt etwas anders zu uns, aber es ist immer noch Gott. Und sie sind verrückt worden und haben nicht selten die sogenannten Propheten oder die Propheten, weil sie nicht so geredet haben, wie sie sich gewöhnt waren, haben sie einfach umgebracht. Ihr lieben Zuhörer hier und daheim, wie ist das? Wie geht das mit Veränderung? Oder wie geht es dir mit Veränderungen? Die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Wenn du schon länger dazugehörst, hast du schon ein paar Mal Veränderungen erlebt. Magst du dich erinnern, dass du manchmal auch wirklich enorm verbissen gekämpft hast gegen die Veränderung? Weil das ist ja das Richtige. Und jetzt meinen wir manchmal, wenn es eine Veränderung gibt, ist das, was vorher war, schlecht. Nein, es ist einfach anders. Wichtig ist, dass Gott bleibt, dass das Zentrum bleibt. Was wir manchmal als absolut biblisch betrachten, kann plötzlich geändert werden. Die Art und Weise der Lieder. Die Art und Weise, wie wir Abend mal feiern. Früher hatten wir einen grossen Kelch, jetzt haben wir heute so kleine Kelchli. Ja, was ist jetzt richtig? Hat Gott geändert? Hat Jesus geändert? Was gilt jetzt? Ist es der Altar? Ist es die Stiftshütte oder ist es der Tempel? Nein, es ist Gott, wo nichts anderes will, als uns begegnen, Beziehung mit uns will. Und er hat immer wieder andere Wege gesucht. Und jetzt sind wir mit dem Stephanus. Und jetzt erzählt er etwas, nämlich genau von dem Tempel. Und sagt ihnen, schaut, es kommt noch, passiert jetzt noch mal etwas. Nämlich Folgendes. Und dann sagt er ihnen, schaut, Gott wohnt nicht im Tempel, sondern die ganze Welt gehört ihm. Und die Erde ist wie der Fußschemel. Und das heisst, und er will ihnen sagen, alles, was ich gemacht habe, gehört mir. Auch ihr Menschen gehört mir. Und Gott wohnt nicht in einem Gebäude, wo Menschen gemacht haben mit Steinen, sondern Gott möchte eigentlich in den Herzen der Menschen leben. Und darum heisst es an einer Stelle, dass Menschen der Tempel vom Heiligen Geist sind. Er wohne in ihnen. Und ich habe mir das einmal so dargestellt, dass wir es sehen können, oder? Also das heisst, das Gebäude wird abgelöst mit uns. Und das erzählt ihnen der Stephanus, ein bisschen mit anderen Worten. Und darum sind sie so verrückt worden. Wie kann das sein, dass das wichtigste und heiligste Gebäude, der Tempel, plötzlich nicht mehr wichtig sein soll? Aber schaut, in diesem Tempel haben sie entschieden, wer dort hineingeht, wer rein genug ist und rein darf. Bei uns. Wenn wir der Tempel sind von Gott, entscheiden nicht Menschen, sondern wir laden ein und Gott kommt. Weil wir sind sein Geschöpf, wir gehören ihm. Und darum sagt der Stephanus jetzt diesen Leuten, diesen Männern und Frauen, wahrscheinlich, die hier waren, ihr seid unbelehrbar. Ihr habt Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Und genau das sagt er ihnen. Er sagt, ihr seid Menschen. Er sagt das nicht so. Aber sie haben es nachher müssen sagen, aha, jetzt haben wir immer uns fixiert auf den Tempel, dort ist Gott. Nein, der Tempel war ein Symbol, dass Gott mitten unter ihnen ist. Aber ein Stein verändert nichts. Und er sagt ihnen, dass sie sich, er sagt ihnen eigentlich, ihr verschliesset euch und euer Herz am Wirken vom Heiligen Geist. Ihre ablehnende Haltung. Und es heisst da, sie sind wutentbrannt gewesen. Gell, nur weil der Stephanus die Geschichte vom Tempel weiter interpretiert hat, was ja Jesus gesagt hat. Er hat nichts anderes gemacht, als was Jesus gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Jesus, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er all seinen Leuten gesagt, ich werde zurückgehen und ich werde den Heiligen Geist senden, oder der Vater wird den Heiligen Geist senden und der wird dann in euch sein. Und das macht der Stephanus, macht nichts anderes, als das sagen, was hier steht. Merken wir, es geht weiter. Sagt er hier damit, der Tempel ist nichts, das ist alles schlecht? Nein, es hat abgelöst. Aber Gott ist immer noch Gott. Und sie sind verrückt worden, sie merken etwas von dem. Und eigentlich haben sie sich selber entlarvt. Ihre hasserfüllte Reaktion war ein Zeichen oder ein Sinnbild für ihre Geistlosigkeit. Was ich immer wieder beobachte, ist, und das einfach als, so ein bisschen als kurze Anschauung für uns, was ich immer wieder beobachte, ist spannend. Und wir dürfen uns auch mal hinterfragen, die Art und Weise, wie wir etwas vertreten, sogenannt biblisch vertreten, die Art und Weise, mit welcher Haltung, offenbart manchmal, ob wir geisterfüllt sind oder geistlos. Wir müssen es uns einfach sagen lassen. Der Hohe Rat, das waren ja nicht Ungläubige. Sie waren Menschen mit einem grossen theologischen Wissen. Aber geistlos. Weil sie sind stehen geblieben bei dieser Veränderung, bei dem Stempel aus Stein. Und haben den Schritt nicht weitergemacht von Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist in die Welt. Jesus sagt einmal, und das wollen wir uns auch sagen, an den Früchten werdet ihr erkennen, von welchem Geist ihr bestimmt sind. Ein Mord, den wir biblisch begründen, wird deshalb nicht besser. Das haben sie gemacht. Sie haben den Mord biblisch begründet. Den müssen wir umbringen. Der hat etwas gegen den Tempel gesagt. Was ich glaube, ist, echter Glaube verändert sich. Und echter Glaube zerstört nie andere. Und darum noch der zweite Gedanke, ein bisschen kürzer. Aber echter Glaube kann auch nicht zerstört werden. Das, was wir hier beim Stephanus jetzt gesehen und aufgezeigt bekommen, ist, dass einer, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, nicht zerstört werden kann. Also es kann fast nicht gegensätzlicher sein. Da heißt es, über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort in seiner Herrlichkeit Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. In seinen Ausführungen machte Stephanus nichts anders, als den lieben Theologen jetzt zu sagen, wie das noch einmal ist mit dem Tempel und dem Heiligen Geist. Und jetzt werden sie sogar, der Hohe Rat, die Theologen, werden konfrontiert mit einer Person, die alle gesehen haben, wir lesen schon ein Kapitel vor, einem Kapitel 6, der Stephanus war ein Mann, voll vom Heiligen Geist. Scheinbar hat man das gesehen. Scheinbar hat man das gemerkt. Und spätestens jetzt merkt man es, wie der anders reagiert. Gell? Ich weiss nicht, wie es uns wird gehen, wie es mir wird gehen, wenn ich auch hier in dem Graben und würde liegen, so ist es wahrscheinlich gewesen, wo dann die ersten Steine fliegen. Und ich könnte nur sagen, ich will rufen, ich höre auf, lasst mich leben. Ich weiss nicht, ob ich das aushalten würde. Und du wahrscheinlich auch nicht, müssen wir auch nicht. Aber es zeigt mir, und das ist zu ermutigen an dieser Geschichte heute, dass, wenn es dann darauf ankommt, der Heilige Geist die Gewissheit gibt. Und es heisst, im Römerbrief, in einem anderen Buch in der Bibel, heisst es, dass der Geist von Gott bezeugt meinem Geist, oder wir können auch sagen, gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kind von Gott sind. Merken wir, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Gewissheit. Der Hohe Rat hat alles gewusst. Die Theologen haben alles gewusst. Man kann viel wissen. Gell? Du kannst die Bibel auswendig kennen, aber ohne Heiligen Geist wird es wertlos, wird es zum Buchstaben, wo uns zu dem verführt, dass wir rechthaberisch werden Und eigentlich will uns Gott mit der Bibel in Beziehung mit ihm führen. Das will er. Und nicht, dass ich die Bibel habe, zum Argumentieren, zum allen anderen sagen, wo sie falsch liegen. Sondern zuerst will er einfach zu mir etwas sagen. Weil er mit mir die Beziehung will. Weil er in mir leben will. Darum hat er uns sein Wort gegeben. Also es geht nicht nur um Wissen, sondern um Gewissheit. Und der Stephanus hat eigentlich das erlebt. Und darum, Gewissheit, der Vers, den wir hier hergeschrieben haben, und das werde ich dir heute Morgen auch fragen. Weil die Gewissheit, ich bin ein Kind von Gott, ich gehöre ihm, ist ein untrügliches Zeichen, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Wenn du weißt heute Morgen, ich gehöre zu Gott, ich bin sein Kind, das ist ein Zeichen, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Super, oder? Und wenn die Gewissheit fehlt, dürfen wir gerne auch mal darüber reden. Weiss ich einfach viel von dem Gott? Weiss ich einfach viel von dem Jesus? Weiss ich einfach viel von dem Heiligen Geist? Aber mit mir hat das nichts zu tun. Merken wir, Gott wollte beim Abraham mit dem Altar, mit der Stiftshütte und später mit dem Tempel zum Mönch kommen, damit er sagen kann, ich gehöre zu dem Gott. Und Gott ist unser, und ich gehöre zu dem Volk von Gott. Dann heisst es da, Kapitel 8, 6, Vers 10, dass die Menschen gesehen haben, dass der Stephanus so redet, dass er eine grosse Weisheit besitzt und erfüllt ist vom Heiligen Geist. Aber scheinbar hat man das gemerkt und gesehen. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, kann man denn weniger oder mehr Heiligen Geist haben? Wenn man in die Bibel hineinschaut, wird deutlich, der Heilige Geist ist eine Person. Und gell, mit einer Person kann man eigentlich in der Regel Kontakt haben, Beziehung haben. Und darum gibt es so ein Sprichwort, das sagt, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Also das, beim Stephanus ist sichtbar geworden, seine enge Beziehung zum Heiligen Geist hat sich ausgewirkt. Und wenn wir jetzt den Stephanus fragen, ich habe mir das überlegt, wenn wir den Stephanus fragen und sagen, wie wichtig ist dir der Heilige Geist? Wie wichtig ist er dir? Dann hat er vielleicht ein bisschen verschmitzt zurückgefragt und gesagt, merkst du es nicht? Siehst du es nicht? Der bedeutet mir alles. Das ist mir das Wichtigste. Er ist mein bester Freund. Und mein Geist ist mit dem Angst, mit dem Geist von Gott verbunden. Und jetzt sind wir am Schluss von dieser Geschichte, was noch heisst, was das bedeutet. Und darum kann er am Schluss sagen, noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Und da liegt Gewissheit vom Glauben. Und da liegt Gewissheit, also toll gefunden, das erste Lied, wir werden es noch einmal singen, vom Thema Ewigkeit. Dort drin liegt Gewissheit vom Glauben, dass Gottes Geist mit meinem Geist verbunden ist. Und wenn der Tag kommt, und schaut, ihr lieben Zuhörer am Livestream und ihr da und im UG, dein Leben hat ein Ablaufdatum, meins auch. Und wo geht es denn hin? Und der Stephanus hat auch gemerkt, ein bisschen früher, wenn er das wollte, ist sein Ablaufdatum gekommen. Und wo ist er denn hin? Und er konnte sagen, Jesus, nimm meinen Geist auf zu dir. Natürlich, er war ja schon mit ihm verbunden. Und das ist weggegangen. Unser heutiger Abschnitt, der ein bisschen lang war, und ein paar Gedanken dazu, zeigt zwei Extrempositionen von Menschen vom Glauben. Auf der einen Seite der hohe Rat, der alles weiss. Der sehr viel weiss. Aber eine fehlende Gewissheit ist, wir gehören dazu. Und der einfache Stephanus, der auch viel weiss, der so eine Geschichte kennt von Gott und die richtig kann interpretieren und einordnen und kann sagen, ah, das hat damit zu tun, weil Gott mit mir will in Beziehung sein. Und er hat sich dem Christus, dem Jesus Christus, angeschlossen. Und es war eine logische Folge. dass er am Pfingsten erfüllt worden ist vom Heiligen Geist. Gell, beide, halt, beide Menschengruppen, der Hohe Rat, die Theologen. Vielleicht auch du fühlst dich der Bibel verpflichtet und das ist gut. Aber es gibt keinen Glauben ohne die Bibel und den Heiligen Geist. Es gibt aber auch keinen Glauben nur mit dem Heiligen Geist und ohne das Wort. Es gehört wie zusammen. Die gehören zusammen. Und das gilt es immer wieder herauszufinden und da drinnen zu leben. Und darum, lass doch und bete auch dafür, dass du immer wieder neu die Gewissheit hineinfindest. Nicht nur Wissen hast über Gott, sondern dieses Wissen zur Gewissheit wird. Und jetzt werde ich beten. Wir bleiben sitzen. Das Beispiel von Stephanus macht uns, ist einerseits für uns ein bisschen Tragik, zu was wir fähig sind, zu was Menschen fähig sind, die auch sagen, wir glauben. Und den anderen müssen eliminieren, weil sie nicht so glauben, wie man es heute glauben. Und andererseits der Stephanus, der uns Mut macht und sagt, und was uns aufzeigt, dass es sich lohnt, noch an dir zu bleiben und in dieser Verbindung mit dir, Heiliger Geist, zu bleiben. Und darum wollen wir dir heute bewusst sagen, danke, Heiliger Geist, dass die Wandlung hat passieren durfte, dass wir heute, dass ich heute auf Tempel, Wohnort von dir sein. Ich mache mir eins mit dem Wunsch vom Stephanus. Das möchte ich noch mehr erleben. Das erfüllt sie, das geleitet sie von dir, Geist Gottes. Damit dann, wenn es so weit ist und der Tag kommt, wo es gilt, Abschied zu nehmen von dieser Welt, ich weiss, es geht in die Welt, die schon lange von dir vorbereitet ist, die ewig ist. Und dazu darf ich heute schon hören. Amen. Es heisst dort, eine gewaltige Stimme hört dich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keinen Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei.